ARD.
Was ich immer wieder feststelle ist, und das ist ein deutsches Phänomen, ich bekomme viel rum, aber in keinem Land werden die eigenen Streitkräfte so schlecht geredet wie in Deutschland. Wir sind viel besser als der Ruf.
Sagt Verteidigungsminister Pistorius. Er hält die Bundeswehr für gut aufgestellt.
Feierliches Gelöbnis neben dem Kanzleramt. Bundeswehr feiert 70-jähriges Bestehen.
Neuer Korruptionsskandal in der Ukraine. Präsident Zelensky fordert Rücktritt von zwei Ministern.
Und Gewalt im Westjordanland. Israelische Siedler greifen palästinensische Molkerei an. Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, den 12. November um 17 Uhr. In Berlin wird in diesen Tagen viel gefeiert. Gestern noch der 70. Geburtstag von Bundeskanzler Merz und heute nun der 70. Jahrestag der Bundeswehr.
Ja, denn genau vor 70 Jahren, also am 12. November 1955, ist die Bundeswehr gegründet worden. Da hat Theodor Blank, der damalige Verteidigungsminister, den ersten Freiwilligen der Truppe ihre Ernennungsurkunden überreicht. Anlass genug für den heutigen Verteidigungsminister Boris Pistorius, einen Blick auf den Zustand der Bundeswehr zu werfen, jetzt 70 Jahre später.
Und wie fällt sein Urteil aus?
Nun, eine kleine Kostprobe haben wir ja gerade schon gehört. Das war übrigens heute früh im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Und da hat Pistorius gesagt, dass er es für falsch hält, wie in Deutschland über die Truppe gesprochen wird. Das schlechte Image der Bundeswehr hält er für ungerechtfertigt.
Die Bundeswehr ist heute schon eine der wichtigsten Streitkräfte unter den europäischen NATO-Partnern. Wir sind diejenigen, die nach Dänemark und nach Belgien fliegen, um Drohnen zu bekämpfen, weil wir es können und weil wir schnell verlegefähig sind. Die Truppe ist richtig gut aufgestellt, wir wachsen auf.
Aber sieht Pistorius nicht auch Defizite bei der Bundeswehr, etwa die zu kleinen Waffenbestände?
Ja, keine Frage. Und er macht da zu großen Teilen die deutsche Industrie verantwortlich. Denn das Geld, um Waffen zu kaufen, ist ja da, Stichwort Sondervermögen. Aber die Industrie kann nicht in allen Fällen schnell genug liefern. Der Hauptgrund für den Mangel an Waffen und Munition ist für Pistorius aber dieser.
Aber ja, der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ein Umstand, den wir uns ja nicht ausgesucht haben. Und unsere richtige Entscheidung, die Ukraine zu unterstützen, führt natürlich dazu, dass bis die Industrie aufgrund unserer Bestellungen neu liefern kann, erstmal die Bestände sinken. Das wussten aber alle, als die Entscheidungen getroffen wurden.
Zur geplanten Wehrdienstreform wollte Pistorius in dem Interview nichts sagen. Darum wird in der Koalition ja gerade heftig gestritten. Nur so viel, bis spätestens Ende der Woche wird es eine Einigung geben, sagt der Minister. Und es werde auf gar keinen Fall ein Automatismus geben, also dass eine Wehrpflicht automatisch in Kraft tritt, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden.
Mangel an Waffen, Mangel an Personal. Das sind aber wahrscheinlich Themen, die bei den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Bestehens der Bundeswehr kaum eine Rolle gespielt haben.
Du sagst es. Stattdessen ging es darum, die Bundeswehr als Garantin des Friedens und der Freiheit zu würdigen, unter anderem in Reden von Pistorius und Bundespräsident Steinmeier. Und das Ganze fand in sehr feierlichem Rahmen statt, bei einem Gelöbnis neben dem Kanzleramt mit etwa 280 Rekruten. Auch unsere Berlin-Korrespondentin Andrea Maisberger ist dabei gewesen.
In Uniform stehen die 280 Soldatinnen und Soldaten zwischen Bundeskanzleramt und einem Bundestagsgebäude. Sichtlich angespannt, aufgeregt und voller Erwartungen. Der Platz ist abgesperrt, Blicke von außen nicht möglich. Auf den Tribünen haben unter anderem die Bundestagspräsidentin und einige Ministerinnen und Minister, aber auch die Angehörigen der Rekrutinnen und Rekruten Platz genommen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erinnert in seiner Rede daran, dass bei der Gründung der Bundeswehr vor 70 Jahren der Friede immer im Mittelpunkt stand.
Die entstand mit einem Versprechen. Nie wieder Krieg, nie wieder von deutschem Boden. Immer im Geiste der Demokratie. Immer eingebunden in Partnerschaften und Bündnisse. Immer in Verantwortung für unsere Sicherheit und die Sicherheit unserer Bündnispartner.
Sicherheit, die ins Wanken geraten sei. Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe sich die Bedrohungslage geändert.
Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt und er stellt vieles in Frage, was wir über Jahrzehnte als selbstverständlich angenommen hatten. Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit maximaler Brutalität, mit Zynismus und mit hybriden Taktiken, militärisch, digital und wirtschaftlich. Und das mit dem Ziel, nicht nur Grenzen mit Gewalt zu verschieben, sondern auch das, was unsere europäische, unsere internationale Ordnung ausmacht, zu zertrümmern. Diese Bedrohung ist real.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstreicht die Worte des Verteidigungsministers. Es sei nun an der Zeit, dass Europäer und auch die Deutschen ihre Verteidigungsfähigkeit stärken.
Und wenn heute, 14 Jahre nachdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, darüber diskutiert wird, ob wir sie wieder brauchen, die Wehrpflicht, dann spiegelt sich auch darin die veränderte außenpolitische und gesellschaftliche Realität wieder.
Dabei gehe es nicht darum, Krieg zu führen. Die Bundeswehr sei auch kein Ersatz für Diplomatie. Stattdessen diene militärische Stärke dazu, ernst genommen zu werden und damit zu verhindern, selbst angegriffen zu werden.
Um unsere Verteidigungsfähigkeit zu steigern, braucht die Bundeswehr jetzt mehr Soldatinnen und Soldaten. Und wir brauchen dafür ein Verfahren, das verlässlich und fair gewährleistet, dass die Bundeswehr Aufgaben in Zukunft besser erfüllen kann. Nach meiner Überzeugung, lassen Sie mich das sagen, wäre langfristig eine Pflichtzeit für alle am gerechtesten, die einen bei der Bundeswehr und die anderen im sozialen Bereich verrichten.
Eine Idee, die der Bundespräsident schon häufiger geäußert hat. Er stellt klar, schon immer habe es Kontroversen und Diskussionen rund um die Bundeswehr gegeben. Jetzt dränge aber die Zeit.
Entscheidend ist aber auch, dass wir auch unsere Infrastruktur und unsere Widerstandsfähigkeit als Gesellschaft insgesamt stärken. Und das wird uns viel abverlangen in den nächsten Jahren. Und ich bin sicher, dass wir auch diese Bewährung bestehen werden.
Kommen wir jetzt zur Ukraine. Das Land wird ja gerade von einem weiteren Korruptionsskandal erschüttert. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Nun, die ukrainische Regierung hat erste personelle Konsequenzen gezogen. Justizminister Haluschenko ist vom Dienst suspendiert worden. Er war ja bis zum Sommer Energieminister und es besteht der Verdacht, dass er in den Skandal verwickelt ist. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Einzelheiten von unserer Korrespondentin in Kiew, Susanne Peterson.
Experten sprechen von dem größten Korruptionsskandal seit Beginn des russischen Angriffskriegs und vielleicht sogar in der Geschichte der Ukraine. Und die Vorwürfe der unabhängigen Ermittler der Antikorruptionsbehörden lauten, dass eben Geldwäsche in größerem Umfang, es geht da um über 100 Millionen US-Dollar, betrieben wurden. Und das soll eben gelaufen sein, vor allen Dingen über den ukrainischen Atomkonzern Energoatom. Und da sind die Vorwürfe eben auch, dass der Energieminister damals am amtierender Energieminister davon gewusst haben muss, vielleicht sogar Rückendeckung gegeben haben muss, weil eben Veruntreuung in so extremer Höhe nicht passiert sein kann, ohne dass eben die Verantwortlichen davon wussten.
In der Affäre wird inzwischen gegen mehrere Regierungsmitglieder ermittelt, sowohl ehemalige als auch amtierende. Und unter ihnen sind offenbar auch Vertraute von Präsident Selenskyj, der dadurch natürlich politisch unter Druck steht.
Die Situation für ihn ist zumindest brisant, weil eben auch Beobachter jetzt direkte Verbindungen ziehen zum Sommer, wo Präsident Selenskyj ja versucht hat, den unabhängigen Ermittlungsbehörden in Korruptionsfällen Macht zu nehmen, die Unabhängigkeit zu nehmen, das unter seine Kontrolle weitgehend zu stellen. Und jetzt merkt man eben, wie wichtig es war, dass da im Sommer die Menschen auf die Straße gingen, sich dagegen verwahrt haben und wie wichtig eben diese unabhängige Arbeit der Antikorruptionsbehörden vor allen Dingen gegen die Mächtigsten hier in der Ukraine sind.
Inzwischen hat der ukrainische Justizminister seinen Rücktritt eingereicht und auch die amtierende Energieministerin Svetlana Hitschuk wird ihr Amt aufgeben. Zuvor hat der Präsident Selenskyj den Rücktritt der beiden gefordert.
Wie hat denn die Bundesregierung auf den Skandal reagiert? Der Energiesektor in der Ukraine ist doch mit Milliarden aus dem Westen unterstützt worden.
Naja, Regierungssprecher Stefan Cornelius hat sich heute besorgt über die aktuelle Entwicklung geäußert. Nach seinen Worten vertraut die Regierung aber darauf, dass die ukrainische Führung das Ganze aufklärt. Und aus dem Entwicklungsministerium heißt es, derzeit gäbe es keine Hinweise darauf, dass deutsche Hilfsgelder von einem Korruptionsskandal betroffen sind.
Dann schauen wir zum Schluss nochmal in den Nahen Osten. Über den Gazastreifen wird seit dem Waffenstillstand ja weniger berichtet, aber es häufen sich die Meldungen über Gewalt im von Israel besetzten Westjordanland. Was ist da denn los?
Naja, es ist die Gewalt israelischer Siedler, die seit dem Massaker der Hamas in Israel und dem Beginn des Gazakrieges stark zugenommen hat. Jetzt sollen etwa 200 Siedler eine palästinensische Molkerei im Westjordanland angegriffen und in Brand gesetzt haben. Es gab mehrere Verletzte. Julio Segador aus Tel Aviv mit den Einzelheiten.
Gleich mehrere LKW auf dem Hof der kleinen Molkerei in Beit Lid im Norden des Westjordanlandes sind völlig ausgebrannt. Auch das Gebäude des Unternehmens hat Schaden genommen. Nach Angaben des Bürgermeisters von Beit Lid waren es Dutzende israelische Siedler, die gestern die Molkerei angriffen. Sein Kollege Abdallah Kamil, der Bürgermeister der palästinensischen Stadt Tulkarem, macht dem Palestine Radio klar, der Angriff in Beit Lid ist kein Einzelfall. Die gestrigen Ereignisse sind Teile einer Kette von Verbrechen, die von der Besatzungsmacht durch ihre Siedler begangen werden. Die Siedler wurden von Minister Ben-Gvir bewaffnet. Die israelische Regierung trägt die Verantwortung für all diese Verbrechen dieser Terroristen, die sich mit dem Ziel formiert haben, sich am palästinensischen Volk zu rächen und die Ziele der israelischen Regierung zu erreichen. Die Angriffe radikaler israelischer Siedler im besetzten Westjordanland eskalieren. Immer wieder werden landwirtschaftliche Flächen sowie Hütten und Häuser palästinensischer Bauern angegriffen. Im vergangenen Monat konnte die Olivenernte im Westjordanland zum Teil nur mit erheblichen Schwierigkeiten durchgeführt werden, weil gewaltbereite Siedler die palästinensischen Bauern immer wieder angriffen. Es gab massive Ernteausfälle. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurde im Oktober die höchste monatliche Anzahl von Angriffen israelischer Siedler auf Palästinenser und deren Eigentum im Westjordanland seit 2006 verzeichnet. Laut UN gab es pro Tag durchschnittlich 8 Vorfälle. Die Angriffe der radikalen israelischen Siedler sind auch in der israelischen Innenpolitik ein Zankapfel. Nationalreligiöse und rechtsextreme Abgeordnete wie Michal Waldinger verteidigen die meist jugendlichen gewaltbereiten Siedler. Die Abgeordnete der religiösen zionistischen Partei erklärte im Israel-Radio: Ich muss sagen, dass diese Jugendlichen wunderbar sind. Sie sind faszinierend und voller Ideologie mit einer tiefen Liebe zum Volk und zum Land. Unter ihnen gibt es einige, die gefährdet sind und daher voll unterstützt werden müssen, damit sie nicht in die Kriminalität abrutschen. Etwas, was längst geschehen ist, meint Meraf Ben-Ami von der Oppositionspartei Yesh Atid ebenfalls im Israel-Radio. Sie gibt der rechtsnationalen Regierung von Premier Netanyahu die Schuld an den Angriffen auf Palästinenser. Der Grund für dieses brutale Verhalten und für diesen Hooliganismus besteht vor allem darin, dass die Regierung den Jugendlichen Rückendeckung bietet. Der Verteidigungsminister hat kein Wort darüber verloren, dass sogar Soldaten verletzt wurden und auch unschuldige Palästinenser. Klartext spricht Eliezer Marom, der frühere Kommandeur der israelischen Marine. Er fordert, dass die sogenannte Administrativhaft wieder eingeführt wird. Diese Haft ohne Anklage oder Gerichtsverfahren hatte Verteidigungsminister Israel Katz unmittelbar nach seinem Amtsantritt für Siedler ausgesetzt. Ex-Marinekommandeur Marom sieht sie als einzige Möglichkeit, um gegen die gewaltbereiten Jugendlichen im besetzten Westjordanland effektiv vorzugehen. Und er warnt vor einer weiteren Eskalation der Lage. Diese Leute müssen aus dem Westjordanland rausgeholt und in Haft gebracht werden, denn sonst könnte es sich zu etwas entwickeln, was strategisch gesehen sehr gefährlich für den Staat Israel werden könnte. Doch die Realität sieht offenkundig anders aus. Gewaltbereite Siedler haben nur selten etwas zu befürchten. Laut der israelischen Zeitung Haaretz wird nur ein Drittel der palästinensischen Anzeigen gegen Siedler strafrechtlich verfolgt.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Daniel Runge aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Ja, vielen Dank für euer Interesse.